Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Der FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Herzlich willkommen, Michael Theurer.
Hallo, Frau Köster.
Woher nehmen Sie die Hoffnung? Sie sind vor 4 Jahren rausgeflogen aus dem Bundestag. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass es jetzt wirklich klappt?
Also vor 4 Jahren, das war bitter. Und dann ging es natürlich um die Frage, was machen wir jetzt? Und persönlich finde ich es halt wichtig, dass einfach diese liberale Grundidee, auch Eigeninitiative, Selbstbestimmung, dass die in der Politik auch vertreten ist. Das war meine persönliche Motivation immer. Und vor dem Hintergrund haben wir ja gemeinsam in der FDP dann angefangen, ein neues Leitbild zu entwickeln, mehr Chancen durch mehr Freiheit. Woher nehme ich die Zuversicht? Naja, bei der Landtagswahl vor einem Jahr hat es gut geklappt mit 8,3%. Das war die Eisbrecherwahl so von allen Flächenländern. Und jetzt sieht es ja ganz gut aus, auch nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die Umfragen sind gut, aber wir wissen, Umfragen sind ja keine Wahlergebnisse.
Ja, und die Wählerinnen und Wähler, die sich informieren und schauen bei der FDP, die stoßen dann auf 30 Milliarden Steuererleichterungen. Da kann man auch den Eindruck gewinnen, ja, wir wollen unbedingt wieder rein, also versprechen wir auch mal ganz viel.
Also wir haben beim letzten Mal eine große Steuerreform versprochen und konnten da nicht liefern, auch weil der Finanzminister Schäuble und die CDU uns da am ausgestreckten Arm hat
ein bisschen
zappeln lassen.
Das war der Absturz der FDP.
Genau. Jetzt haben wir genau gerechnet und sagen, wenn ein Finanzminister wie Wolfgang Schäuble, der eine Anleihe begibt, also Schulden für den Staat aufnimmt, dafür dem Bürger keine Zinsen zahlen muss, sondern sogar noch eine Prämie bekommt, das war der Fall, dann ist es an der Zeit, dass der Staat, der durch die Null- und Niedrigzinspolitik der EZB, die wir kritisieren, also Zinsgewinne macht, dass er einen Teil dieser Mehreinnahmen eben den Bürgerinnen und Bürgern zurückgibt, insbesondere der arbeitenden Mitte. Und wir glauben, dass es solide gegenfinanziert ist.
Ja, da haben Sie einige Vorschläge, sagen zum Beispiel den Soli auch sofort abschaffen 2019.
Dann, naja, das hat die Bundesregierung versprochen und wir wollen, dass das dann auch eingehalten wird.
Wenn man in den Wahlprogramm der CDU guckt, da geht es nicht vor 2030, aber wir bleiben erstmal bei Ihnen. Investitionen in Digitalisierung, dann die weltbeste Bildung steht bei Ihnen im Wahlprogramm und dann auch noch die Staatsschulden konsequent abbauen. Kann die FDP Geld drucken?
Nein, ich meine, die EZB macht ja gerade Anleihekäufe und finanziert damit mehr oder weniger auch ein Stück weit die Liquidität von Staaten. Das kritisieren wir massiv. Konkret glauben wir, dass unser Programm ganz solide ist. Wir haben Mehreinnahmen beim Staat, beim Bund, Ländern und Gemeinden. Da gibt es also erwartete Mehreinnahmen, die auf jeden Fall diesen Entlastungsbetrag, den wir hier vorschlagen, 30 bis 40 Milliarden abdeckt. Das heißt, das ist ein solide gegenfinanzierter Steuerentlastungsvorschlag. Bei der Digitalisierung, ganz wichtiges Thema, setzen wir anders als die anderen Parteien eben nicht nur auf den Staat. Wir setzen zum einen auf Private, nämlich private Investoren, die eine rentable Anlage suchen, die dann da investieren. Und wir wollen die Telekom-Anteile verkaufen, um dann Zuschüsse geben zu können, um den Lückenschluss im ländlichen Raum zu finanzieren.
Jetzt ist auch die FDP die Partei, die sagt, mit uns wird es keinen gesetzlichen Mindestlohn geben. Wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit?
Wir wollen, dass faire Entlohnung der Arbeit auch sichergestellt ist. Was wir am Mindestlohn kritisiert haben, ist, dass Politiker diesen Lohn festlegen und eben nicht die Tarifpartner, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ich glaube, im Rückblick war es ein Fehler, dass die FDP mit der CDU-CSU nicht früher so eine Lohnuntergrenze geschaffen hat, weil also es wirklich nicht sein kann, dass man eben zu Hungerlöhnen arbeitet. Wir wollen nur in Zukunft, dass das eben nicht gesetzlich festgelegt wird, sondern dass die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern das ausmachen und dass das dann allgemein verbindlich erklärt wird.
Glauben Sie nicht, dass es da auch wichtige Regelungen gibt und eben auch von der Politik bestimmte, weil ansonsten es wirklich schwierig ist, eine klare Regelung zu finden?
Hat es ja völlig klar, dass wir als Anhänger der sozialen Marktwirtschaft einen Ordnungsrahmen brauchen für Märkte. Wir sind ja eben gerade nicht marktradikal, sondern wir setzen darauf, dass der Staat einen Ordnungsrahmen schafft und vor allen Dingen auch einen fairen Wettbewerb dann sicherstellt. Das ist übrigens auch der Punkt, wo ich die größten Sorgen habe in der digitalen Ökonomie, in der Plattformökonomie. Das tendiert ja zum Monopol. Große Konzerne, Google, Facebook, Amazon, Apple. Und da finde ich zum Beispiel es ganz wichtig, dass die liberale Wettbewerbsfähigkeit Wettbewerbskommissarin Vestager sich jetzt getraut hat, eine satte Kartellstrafe gegen Google zu verhängen mit mehr als 2 Milliarden Euro. Also da sieht man, liberale Politik ist eben auch Wettbewerbspolitik.
Die weltbeste Bildung verspricht die FDP. Der FDP-Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, Michael Theurer, bei uns in SWR 1 Leute Spezial. Jetzt steht die Bildung bei Ihnen vorne im Wahlprogramm. Doch fallen bundesweit 1 Million Schulstunden aus, jede Woche. Die FDP will garantieren, dass kein Unterricht ausfällt. Wie wollen Sie das denn machen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen bei der Regierungsbildung auch die Bildungsministerin gestellt. Das ist Yvonne Gebauer, die das jetzt versucht umzusetzen. Wir brauchen dafür mehr Lehrerinnen und Lehrer. Teilweise sind da eben nicht genug eingestellt worden. Generell gilt, wir brauchen mehr Geld in der Bildung, auch in der frühkindlichen Bildung. Im Vergleich zu anderen Industrienationen, etwa der Schweiz, geben wir da in Deutschland Bund, Länder und Gemeinden zu wenig aus. Und wir wollen erreichen, dass aus dem Bundeshaushalt ein Teil der Überschüsse, die da erzielt werden, eben direkt in die Bildung fließen.
Jetzt geht es aber dabei nicht nur ums Geld. Wir haben gerade Schulanfang in Baden-Württemberg. Da fehlen immer noch mehr als 600 Lehrer. Wie will die FDP denn diesen Lehrerberuf attraktiver machen?
Also klar ist, wegzaubern kann man natürlich den Lehrermangel nicht. Die muss man erstmal ausbilden. Die Lehrerinnen und Lehrer, und es ist natürlich auch richtig, dass die Landesregierung jetzt versucht, weil vor allen Dingen im Grundschulbereich Lehrkräfte fehlen, dann Gymnasiallehrer zu ermutigen, dass sie dahin gehen. Generell muss man dafür werben. Wir haben im internationalen Vergleich immer noch die beste Lehrervergütung, also Geld alleine ist es nicht, sondern ich glaube auch das öffentliche Ansehen der Lehrerinnen und Lehrer, das muss wieder gesteigert werden. Und das ist eine Aufgabe, die nicht die Politik alleine machen kann.
Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Wie steht die FDP dazu, wenn Sie sagen, die Politik alleine kann es nicht machen, hat aber die Politik auch einen Anteil daran?
Absolut. Und wir haben ja jetzt in unserer Kampagne einen Claim, den wir mit den Worten "Denken wir neu" überschrieben haben. Wir wollen im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern überlegen, was kann die Politik machen, aber was muss auch jeder Einzelne machen? Weil das ist ja genau das Alleinstellungsmerkmal der Freien Demokraten. Wir sagen, der Staat kann in einer offenen, freien, demokratischen Gesellschaft nicht alles machen.
Haben Sie ein konkretes Beispiel gefordert bei dem Lehrerberuf? Wie kann man den dahingehend attraktiver gestalten?
Also, wenn ich halt von Bekannten höre, dass sie sagen, sie müssen jetzt die ganzen Klassenarbeiten dokumentieren. Das hat jetzt die Ehefrau von einem Arbeitskollegen meiner Frau erzählt, dass sie das alles dokumentiert und oben archiviert, weil sie immer Angst haben muss, dass dann Eltern da dagegen klagen, dass also sofort praktisch mit dem Anwalt gedroht wird. Ich glaube, dass diese Verrechtlichung des Lehrerberufs dann nicht zur Attraktivität beiträgt. Und da kann jeder, also vor allen Dingen die Eltern, auch einen Beitrag dazu leisten.
Jetzt ist noch eine Idee, die im FDP-Wahlprogramm steht, pro Schüler zusätzlich insgesamt 1.000 Euro für Technik und Modernisierung zu investieren. Dann bekommen doch logischerweise Förderschulen mit wenig Schülern kaum Modernisierung und NRW beispielsweise mit vielen Schülern sehr viel, Bremen mit sehr wenig, sehr wenig. Wo bleibt da soziale Gerechtigkeit?
Also wichtig ist, glaube ich, dass jeder Schüler, jede Schülerin, egal aus welchem Haushalt er kommt, also eben auch aus dem ärmeren Haushalt, den Zugang bekommt zum modernen Tablet, dass wir einfach auch da die moderne Technik haben und statt Kreidetafeln vielleicht auch mal Whiteboards. Das wollen wir sicherstellen, indem wir sagen, in den nächsten 5 Jahren pro Schüler 1.000 Euro Zuschuss. Und insofern sehe ich da auch keine Benachteiligung der Länder, die weniger Schülerinnen und Schüler haben. Also jeder Schüler bekommt sein Gerät. Also von dem her verstehe ich da jetzt die Kritik an uns nicht.
Da kommen Sie mit Gutscheinen auch noch, die es geben soll, nach Lebensalter, zeitlichem Umfang der wöchentlichen Betreuung und bei besonderem pädagogischem Betreuungsbedarf unterscheiden. Was heißt das konkret?
Naja, das ist natürlich schon so, wenn ich jetzt sage 1.000 Euro pro Schüler, da haben Sie ja völlig recht. Und dann ist ein Schüler, der vielleicht eine Mehrfachbehinderung hat, da reicht das natürlich nicht. Also wir wollen dann schon bedarfsgerecht fördern.
Also das heißt, Sie werten Schüler nach Geld?
Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wenn jemand besondere Bedarfe hat, dann muss man natürlich auch schauen, ob man zum Beispiel gerade in einer Förderschule mehr Geld zur Verfügung stellen kann.
Inklusion ist noch ein wichtiges Thema. Das klingt sehr wünschenswert. Der Großteil der Lehrer, der beschreibt die Umsetzung als Katastrophe. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen erlebt. Es gibt Bundesländer, da laufen die Förderschulen in den kommenden Jahren aus. Was macht die FDP, um das vielleicht zu erhalten?
Also zentral wird diese Frage in den Landtagen entschieden. Wir haben hier im Landtag von Baden-Württemberg dafür gekämpft, dass die Förderschulen eine Zukunft haben. Ich habe mir das ja selber auch angeschaut, hier in Stuttgart zum Beispiel bei der Nikolauspflege mit Kindern, die eine Sehbehinderung haben. Und ich glaube, diese exzellente Förderung, die man in so einer Spezialschule bekommen kann, die kann man in einer Regelschule bei der besten Inklusion nicht erreichen. Klar, wir wollen, dass eben behinderte und nicht behinderte Menschen einfach sich besser kennen und deshalb ist Inklusion wichtig. Aber wenn die Eltern und die Kinder das wollen, dann muss es auch in Zukunft die Spezialschulen geben.
Erste Frage beim Valomaten, den haben wir auch verlinkt bei uns auf swr1.de. Sie haben ihn vielleicht auch schon mal gemacht in der Vergangenheit.
Ich habe ihn gemacht, 95% FDP.
Wo bleiben die 5%?
Das zeigt, dass wir eine liberale Partei sind. Jeder Mensch hat einfach auch mal abweichende Meinungen.
Wissen Sie noch, bei welchem Punkt?
Das weiß ich eher, so genau habe ich es nicht analysiert.
Wir kommen mal zum ersten, den gehen wir gerade gemeinsam durch. Bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Beim Valomaten kann man dann sagen, stimme zu, neutral oder stimme nicht zu. Was sagen Sie?
Ja, ich stimme nicht zu. Wir sind der Meinung, dass das Militär zur Sicherung nach außen notwendig ist. Aber nach innen wollen wir bestausgebildete Polizei und andere Sicherheitskräfte. Und da brauchen wir vor allen Dingen mehr Sicherheitsbeamte. Und wir brauchen eine bessere Kooperation der Polizeien, der Länder und des Bundes und auch grenzübergreifend in Europa.
Mehr Polizei, mit der Forderung steht die FDP nicht alleine da. Jetzt ist es aber so, dass fast jeder Fünfte, der bei der Bundespolizei eine Ausbildung beginnt, der schafft die gar nicht. Und es müssen Abstriche in der Qualität gemacht werden, damit überhaupt dann auch die Einstellungszahlen erreicht werden. Was wollen Sie für die Qualität der Ausbildung tun?
Also die Qualität der Ausbildung ist ja entscheidend. Das muss allerdings dann schon im frühkindlichen Bereich stattfinden. Ganztagesbetreuung, Aufwertung der Kitas ist da der erste Punkt. Aber ich glaube auch gerade jetzt bei der Bundespolizei, dass vielleicht spezielle Begleitprogramme für die jungen Menschen, die da in der Ausbildung sind, auch helfen könnten, dass sie das Klassenziel erreichen.
Denken Sie an was Konkretes, denn die Menschen wollen natürlich auch Ideen und Vorstellungen aus der Politik, wie sie etwas auch attraktiver gestalten können. Das ist ja ganz ähnlich wie auch beim Beruf des Lehrers.
Absolut. Also zum Beispiel habe ich mir ein Projekt der Bertelsmann Stiftung angeguckt über das digitale Lernen. Alle diskutieren ja über die Frage, kann man Mathematik besser vermitteln? Meine Frage ist, Karlsruhe ist ja bekannt für die Programmierer der Computerspiele. Kann man sowas nicht einsetzen, um besser zu lernen? Und ja, es gibt sie, die Computer an den Rechenaufgaben gestellt werden, individualisiert. Jedes Kind kriegt seine eigene Rechenaufgabe und über Nacht rechnet dann der Server aus, wie weit das Kind gekommen ist. Und am nächsten Morgen kriegt jedes Kind individualisiert die nächste Rechenaufgabe. Und das Ganze ist spielerisch aufgebaut. Also das finde ich zum Beispiel ganz spannende Wege. Das sagen dann vielleicht die Gewerkschaften, jetzt will die FDP die Lehrer wegrationalisieren. Nein, das wollen wir nicht, denn der Lehrer wird dann gefordert, um die Medienkompetenz zu vermitteln.
Das ist jetzt wieder der frühkindliche Bereich, hilft aber den Polizisten noch nicht, die jetzt gerade auch im Beruf stehen und sagen, unser Beruf ist letztendlich nichts mehr wert. Auch bis 2020 wird fast jeder zweite Polizeibeamte in Baden-Württemberg in den Ruhestand gehen.
Ja, also konkret habe ich ja gefordert, dass die vielen tausend Überstunden, die die Polizeibeamten haben, mal vergütet werden. Es fehlen Polizeibeamte, das heißt, Überstunden müssen geschoben werden. Dann sollte man sie auch vergüten. Und wenn ich höre, dass nicht genug Einsatzkleidung da ist, dass also Kollegen da von der Bereitschaftspolizei in die Stiefel von anderen rein müssen, das sind auch so Dinge, da kann man gleich den Beruf attraktiver machen.
Dann haben Sie wahrscheinlich auch die Zahl der Überstunden im Kopf aus dem Jahr 2016. Das war eine unfassbare Zahl.
Ja, ich glaube über 10.000.
Es waren, glaube ich, bundesweit,
das weiß ich jetzt nicht,
20 Millionen Überstunden, die zusammengerechnet wurden. Es gibt Fragen der SWR1-Hörer auch konkret an Sie. Zum Beispiel aus Pforzheim hat uns Walter Hilber geschrieben. Er möchte von Ihnen wissen, warum wird Glyphosat nicht verboten? Denn wenn man schaut, es gibt ja Analysen, dass die EU-Behörden wichtige Hinweise auf Krebsrisiken übersehen haben.
Die Frage ist sehr intensiv diskutiert worden, auch im Europäischen Parlament. Und da lag dann von der zuständigen EU-Behörde eine Stellungnahme vor, dass diese Krebsrisiken nicht bestehen, beziehungsweise dass die Alternativmittel nicht weniger gefährlich sind. Und deshalb hat man nochmal die Zulassung von Glyphosat verlängert. Aber wie lange?
15 Jahre.
Ja, wie lange das dann auf Dauer sein wird, das ist offen. Also die Expertise, die vorgelegt worden ist von den Fachleuten, sagt, man kann es weiter einsetzen. Aber richtig ist, es ist umstritten.
Warum die Frage vermutlich auch aufkommt, die FDP sagt nämlich auf ihrer Internetseite dazu, die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat ist ein Sieg der Vernunft. Das bereitet vielen Menschen Sorgen.
Das ist richtig. Ich habe sehr, sehr viele Zuschriften da bekommen. Aber nachdem tatsächlich die zuständige Behörde der EU auf der Grundlage unabhängiger Wissenschaftler sagte, Glyphosat könnte weiterhin eingesetzt werden, hat eine Mehrheit des Parlaments sich so entschieden. Und dann ist es auch richtig, auch wenn es umstritten ist, eben der Expertenmeinung zu folgen.
Wir wollen auch Sie als Menschen näher kennenlernen. Wir machen das heute über Musik bei Ihnen, und zwar über klassische Musik. Wenn Sie das hier hören, was passiert da mit Ihnen?
Also wenn ich das höre, da geht mir einerseits das Herz auf, aber es geht mir auch unter die Haut. Weil das ist ja eine Melodie, in der einerseits was Positives, nämlich Hoffnung mitschwingt, aber es ist natürlich auch ein Stück weit Traurigkeit oder Melancholie. Und ich glaube, ich habe das wie die meisten Menschen beides.
Sie haben sich ganz intensiv mit Tschaikowski beschäftigt, denn der galt ja eben auch als Melancholiker, sensibel und dünnhäutig. Und vor allen Dingen hat er sehr an sich gezweifelt. Wann hat Michael Theurer zuletzt an sich gezweifelt?
Ja, da gab es schon Punkte, wo ich mir überlegt habe, schaffe ich das dann auch politisch zum Beispiel, als ich angetreten bin für den Landesvorsitz, weil ich der Meinung war, dass der Kurs meiner Partei 2011 falsch ist, und dann wurde ich nicht gewählt. Da war die Frage, ist jetzt zum Beispiel so die politische Karriere, die Laufbahn vorbei? Und da fragt man dann natürlich auch, ist das richtig oder nicht? Und da hört man auch mal gerne in so ein Konzert rein. Und gerade dieses Konzert war ja für Tschaikowski auch so ein Wendepunkt. Er hat da eine Krise bearbeitet.
Und wenn Sie gerade sagen, in Ihrer Krise, wo Sie sich entschieden hatten, na, den Kurs, den teile ich nicht. Es geht ja gerade auch vielen Bürgerinnen und Bürgern so, dass sie Probleme mit der Politik haben. Sie sind lange im politischen Geschäft. Wie beurteilen Sie das? Was kann man hinsichtlich auch der Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern verbessern?
Also ich bin, was das angeht, sehr in Sorge, weil ich den Eindruck habe, dass das Vertrauen da nicht da ist. Als direkt gewählter Oberbürgermeister war ja das Wichtigste, im persönlichen Gespräch mit Bürgern zu sprechen. Und sie kamen dann auch und haben gesagt, Michael, das findet man nicht richtig, oder Herr Theurer, da sollten wir mal dringend drüber sprechen. Das kann man auf der lokalen Ebene machen. Aber ich merke halt jetzt, seitdem ich im Europaparlament bin oder als Landesvorsitzender der FDP, ich komme irgendwo hin, da kennen mich die Menschen nicht so gut, die können auch nicht beurteilen, was ich wirklich praktisch vor Ort gemacht, geleistet habe. Und dann tut es mir schon weh, wenn auch jemand einen einfach mal nur irgendwie anblökt oder so. Und dann ist das Wichtigste, vielleicht doch ins Gespräch zu kommen.
Kommen da die Sorgen der Menschen bei Ihnen noch an, oder ist die Politik schon zu abgehoben?
Also ich habe den Eindruck, dass viele Menschen daran zweifeln, dass das demokratische System die Herausforderungen bewältigen kann, und spüre, dass einige Ideen im Raum sind, so nach dem Motto, da bräuchte man mal ein anderes System. Aber was soll denn das sein? Ein autokratisches System, wie Herr Orban in Ungarn fordert, und dann auf China, Singapur, Russland und die Türkei verweist. Also ich habe schon Angst, dass das so autoritäre, also diktatorische Modelle im Hinterkopf sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach auch den Bürgern sagen, die Politik kommt auch an ihre Leistungsgrenzen. Der Staat kann manche Dinge gar nicht ändern. Zum Beispiel, wenn die Geburtenzahl zurückgeht, wenn eben junge Familien keine Kinder mehr wollen, dann kann man die Rahmenbedingungen setzen. Aber letzten Endes, also Politik macht es ja nicht alles.
Dass die Politik auch offen die Probleme anspricht und nicht sagt, wir schaffen das, weil es gibt einfach auch zu viele Probleme.
Also einfach zu sagen, liebe Bürger, wählt uns und wir bringen euch eine Lösung, wie beim Automat, wo man 5 Euro reinschmeißt und dann kommt unten was raus. So ist Politik nicht, sondern ich glaube tatsächlich, wenn wir uns angucken, auch weltweit, das sind ja solche Herausforderungen und Verschiebungen, ob das Klimaflüchtlinge sind oder Armutsflüchtlinge, und auch der Einfluss der Politik zum Beispiel in Syrien ist ja begrenzt. Also kein Parlament, weder das Europäische Parlament noch der Bundestag, haben ja beschlossen, dass der Krieg da ausbricht. Also da ganz ehrlich und offen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern auch unsere Sorgen als Politiker zu teilen, wäre, glaube ich, ein erster Schritt, um das Vertrauen wieder aufzubauen.
Herr Theurer, wir haben noch einen Fragebogen, den wir mit allen Spitzenkandidaten auch durchgehen. Erste Frage darin an Sie: Was ist das letzte Foto, was Sie auf Ihrem Smartphone gemacht haben?
Das war gestern Abend ein Bild bei der Veranstaltung mit Dr. Wolfgang Clement.
Können Sie den Satz vervollständigen? Ich bin stolz?
Ja, ich bin stolz auf die demokratische Grundordnung in Deutschland. Also ich bin stolz, ein Bundesrepublikaner zu sein.
Welche Eigenschaft mögen Sie an sich überhaupt nicht?
Aber ich bin ungeduldig und manchmal aufbrausend.
Sie sind 1983 den jungen Liberalen beigetreten. Da gab es auch noch eine ganz neu gegründete, frische Partei. 3 Jahre vorher die Grünen. Warum sind es die nicht geworden bei Ihnen?
Ja, da bin ich auch hingegangen, habe mir das auch angeguckt. Am Ende habe ich aber gesagt, die Grundidee, so viel Freiheit wie möglich, so wenig Staat wie nötig, ist richtig. Aber letzten Endes war es ein Flugblatt, da stand drauf, selber denken macht schlau. Und das fand ich klasse.
Michael Theurer, ich sage Dankeschön, der FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl in SR1 Leute.
Ja, vielen Dank, Frau Köstner.
Eins gehört.